Heute zu Gast bei Behind the Sea Dr. Karl Schecke. Karl ist CEO der Aster Group und ich habe ihn in Wien besucht, haben uns zusammen hingesetzt und einen Podcast zusammen aufgenommen. Die Aster macht Produkte wie zum Beispiel hochpräzise Kupferleiter, ist also sozusagen Enabler der Energiewende und natürlich der gesamten Energiebranche. Das haben wir im Podcast natürlich wie immer im Detail beleuchtet. Mein Lieblingszitat aus dem Podcast ist: Mit 13 habe ich beschlossen, dass ich so leben will wie mein Großvater. Was das genau bedeutet, dafür müsst ihr natürlich den Podcast komplett einmal durchhören. Das könnt ihr jetzt wahrscheinlich jetzt nicht einordnen. Als ich ihn später gefragt habe, ja, wie man eigentlich im C-Level überlebt, dann hat er auch geantwortet: Überleben will ich nicht nur, sondern auch leben. Also wirklich eine sehr, sehr spannende Diskussion mit Dr. Karl Schecke über seine Karriere, über Aster, wie man CEO bei Aster wird, schlussendlich zwischendurch sogar noch einmal CEO einer Privatklinik war und Investor. Das Ganze gibt es jetzt im Podcast, also unbedingt bis zum Schluss durchhören und los geht's mit Dr. Karl Schecke, dem CEO der Aster Group. Let's go! Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem: Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Karl, willkommen im Podcast.
Ja, hallo. Danke dir für die Einladung. Freue mich sehr, mit dir zu plaudern.
Ja, sehr gut.
Und ja, mal schauen, was hier für Fragen gestellt werden. Ja,
mal schauen, wo es uns hintreibt. Mich hat es heute erstmal nach Wien gezogen zu dir. Stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst, was deine Rolle ist.
Ja, also ich bin der Karl Schecke, bin in Innsbruck geboren, Linz in die Schule gegangen und dann nach Wien und von Wien aus in die große weite Welt. Mhm. Mein Background ist Betriebswirtschaft und komme aus einem mittelständischen Familienunternehmen. Mhm. Aktuell führe ich das Unternehmen Aster. Mhm. Durch die Energiewende und in der Energiewende. Wir liefern hochtechnische, hochpräzise Kupferkomponenten, sogenannte Drillleiter, Röbelstäbe für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität, mhm, und liefern auch Elektromotoren sondern Kupferkomponenten für Elektromotoren, mhm, für E-Mobility in der Automotive-Industrie.
Okay, also auf jeden Fall am Zeitgeist dran. Also Energiewende, Elektromobilitätswende, da seid ihr sozusagen eine der kritischen Mitstreiter und Lieferanten natürlich.
Absolut. Also unser Unternehmen und vielleicht das Background: Seit 1945 ist das erste Mal mehr in das Elektron investiert worden, weltweit, als ins Molekül. Also, mhm, gegenüber Gas, Öl und dergleichen wurde diesmal, also im letzten Jahr, jetzt mehr Investitionen in, also die Energiewende, mhm, gesteckt als jemals zuvor seit 1945. Und die Aster ist eine kritische Infrastruktur, liefert sozusagen an Transformatoren, Generatoren und jetzt auch an Elektro-Immobilität. Und, mhm, ohne die Aster wäre die Welt ziemlich dunkel.
Ja,
das ist so. Ich will nicht sagen, Blackouts werden dadurch vermieden, aber durch die Redundanz im Netz ist die Netzstabilität, wir liefern Kupferkomponenten in diese kritische Infrastruktur und sind erfolgskritisch auch, mhm, für die Umsetzung der Energiewende und das weltweit.
Sehr interessant. Letzte Woche war ich, wahrscheinlich ist das auch die Episode, die jetzt vor deiner veröffentlicht wurde, habe ich ein Kraftwerk besichtigt in der Schweiz. Da sind wahrscheinlich dann einiges von euren Komponenten auf dem ganzen Weg verbaut, oder?
Ja, auf der ganze Weg heißt sozusagen von der Erzeugung, also du findest in der Dogger Bay, in dem größten Offshore derzeit noch Kraftwerk, Windpark vor UK, unsere, mhm, Komponenten drinnen, und zwar in der Stabilisierung der Stromzuführung zum Festland auf die Insel. Mhm. Du findest im großen Hoover-Damm Generatoren, also unsere Kupferkomponenten, wo vier Länder produziert die Elektrizität für vier Länder und ca. 10 Millionen Haushalte produziert werden. Auch in dem chinesischen Laufkraftwerk und in viele Laufkraftwerke findest du auch unsere speziellen Komponenten. Und nicht zuletzt in den sehr großen Transformatoren bis zur Hochspannungsebene immer wieder unsere Komponenten. Mhm. Und das weltweit, und darauf sind wir besonders stolz, dass sozusagen ein Unternehmen aus Österreich mit internationaler Präsenz auf allen Kontinenten tätig ist und mit den Produktionswerken von 6 Standorten, eins in China, eines in Indien, das Stammwerk in Österreich, südlich von Wien, jetzt ein weiteres Werk in Bosnien im Aufbau und 2 Werken in Brasilien, beliefern wir eigentlich wirklich alle 5 Kontinente und sind da mit der Energiewende einer positiven Herausforderung gestellt, dass wir sozusagen nachkommen mit den Lieferzeiten, mit dem Output, mit Expansionen, und derzeit sind 4 Werke in Expansion.
Wow.
Und das macht natürlich zusätzlich zum täglichen Tagesgeschäft nicht nur Spaß, sondern auch natürlich Herausforderungen. Und vielleicht kommen wir noch auf die Aster. Jedenfalls werden wir auch recyceln. Das ist vielleicht interessant noch hervorzuheben, dass wir nicht nur Strom produzieren, sondern auch rückwärts integriert sind. Und jetzt das Konzept des Recyclings von Kupfer ausrollen, das wir in Brasilien gestartet haben und jetzt als nächstes in Europa. Aber auch die Anfragen in China gibt es bereits schon, dass man Recycling zum täglichen Geschäft für die Aufbereitung von Kupfer muss.
Das heißt, da kommen dann eure Kunden, die wahrscheinlich die Komponenten abnehmen, und lassen sie dann bei euch auch wieder recyceln, oder?
Das ist ein Closed-Loop-Prinzip, genauso wie du das beschreibst. Also eine zirkuläre Kreislaufwirtschaft. Auf Deutsch klingt es nicht so sexy, aber das ist das Ziel. Und wir sehen es als Aufgabenstellung und als Imperativ und nicht nur als Option oder strategische, sondern auch, weil wir den nächsten Generationen verpflichtet sind.
Verstanden. Was würdest du sagen, du hast schon so ein paar erwähnt, deine Rolle als CEO, was sind so deine Challenges? Jetzt hast du gesagt, 4 Werke sind in Expansion, die Energiewende, sind das so deine Themen? Hast du vielleicht auch viel jetzt mit so politischen Themen zu tun, weil es ja auch alles ein sehr politisches Thema geworden ist, die Energiewende? Oder was sind so die Top 2-3 Challenges als CEO bei Aster?
Prinzipiell einmal sehe ich als Herausforderungen und Challenges immer sehr gut.
Ja.
Also es strengt ein bisschen an, positiv zu denken, und herausfordernd finde ich es immer sehr positiv. Die Aster ist sehr international, das heißt, wir sind aktiv von Brasilien bis China. Da hast du sehr unterschiedliche Kulturen, und das würde ich mal sagen, eine Gruppenkultur über diese unterschiedlichen Nationalitäten hinweg zu etablieren und einen Drive in Summe auf eine Gruppe zu etablieren, ist eine der großen Herausforderungen. Das zweite ist das aktuelle Marktwachstum der Energiewende, unserer Komponenten und der Druck, der sozusagen auf unsere Kapazität ist, das zu balancieren mit unseren finanziellen Möglichkeiten des Unternehmens, die richtigen Prioritäten zu setzen, nicht über zu investieren, sondern richtig zu investieren. Und drittens würde ich nennen, dass heute gute Mitarbeiter zu finden, es zwar jetzt leichter ist, wenn man in der Energiewende arbeitet, weil es eine purpose-oriented company ist, wo der Zweck positiv ist, vom Unternehmenszweck her selbst. Dennoch gute Mitarbeiter zu finden, zu halten, zu fördern und zu fordern, die mit uns diesen Weg gehen, ist heute eine Aufgabenstellung, die als CEO im Kopf zu behalten ist.
Verstanden. Dass man so ein bisschen auch die Randbedingungen kriegt, was alles in deine Rolle reingeht. Wie sieht das C-Level sonst aus bei Aster? Also was habt ihr für Rollen?
Wir haben eine Doppelspitze, wobei wir dann noch zugeordnet einzelne zentrale Funktionen haben. Aber im Grunde gibt es einen CFO, das ist die Daniela Klauser, mit der ich vor 4 Jahren die Rolle übernommen habe, und mich.
Okay, sehr gut. Das heißt wahrscheinlich so klassische Aufteilung, kaufmännischer Teil und der ganze Rest dann bei dir, oder? Oder?
Das kann man ungefähr so sagen, ja.
Okay,
wobei die Daniela Klauser auch HR übernommen hat jetzt. Also wir geben eine oder andere Funktionen weiter, weil das breite Spektrum, wie du richtig sagst, der Rest eben bei mir ist.
Okay, also Herr Eierstar, dann sind die Operations auch bei dir sozusagen.
Also alles, so Sales, R&D, Innovation und Operations, Technology, okay. Ist alles bei mir.
Okay, Finanzen, Legal, IT und solche Sachen wahrscheinlich dann alles.
Ist bei der Daniela Klauser.
Okay,
verstanden. IT noch bei mir.
Ja. Derzeit. Okay, alles klar. Ja, super interessant. Gibt es irgendwie eine Geschäftsbereichsaufteilung bei Asta? Also kann man sagen, so, das sind die drei Geschäftsbereiche, das sind die vier Geschäftsbereiche?
Ja, also wenn ich jetzt drei Pfeiler nenne, dann ist es Recycling, diese Rückwärtsintegration. Dann ist es unser sozusagen ursprüngliches, gewachsenes Kerngeschäft, sozusagen Energy Business, also die Lieferung für die Energiewirtschaft beziehungsweise zu den OEMs, zu der Energiewirtschaft von Übertragungsnetzbetreiber, Erzeugern oder auch Distributionsunternehmen. Und der dritte Bereich, der im Aufbau ist und neu gestartet wurde, insbesondere aus China heraus, ist, sage ich, das EV-Business, also Elektromobilität, wo wir eben auch Flachleiter, und dazu kann man sagen, unsere Welt ist flach. Wir liefern nur flache, isolierte Kupferdrähte, das ist unsere Kernkompetenz, auch in die Elektromobilität jetzt seit neuem.
Okay, alles klar, verstanden. Ja, dann schauen wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Ich habe ja natürlich vorher schon ein bisschen recherchiert und du hast auch ein paar interessante Rollen, wo man hätte gar nicht denken können, dass da man dann mal wieder CEO im Energiebereich wird. Aber erzähl du doch mal, fang da an, wo du sagst, da muss man anfangen, damit man deine C-Level-Karriere auch ein bisschen besser greifen kann.
Ja, das ist eine interessante Frage, die man sich selbst wahrscheinlich bis zu diesem Podcast gar nicht gestellt hat. Ja. Warum kommt man dorthin und wie bist du da hingekommen? Ich glaube, dass ich immer schon gerne Verantwortung getragen habe und übernommen habe. Das heißt, voranzugehen, auch wenn Unsicherheit besteht. Und auch nur so lässt sich halt ein Erfolg über verschiedene Etappen erhalten oder, sage ich, größere Erfolge als nur Fortschreibung von bestehenden Dingen. Erstmals, wo ich größere Verantwortung übernommen habe, nicht als Sie, aber als in C-1, war bei Balfinger mit großer Verantwortung. C-Level erstmalig war dann, sage ich mal, Verbund International, die Boveo, wo wir den Rückzug des Verbunds aus Frankreich umsetzen durften, was sehr viel Strukturierungsarbeit, auch Legal, inklusive Schiedsgerichtsverfahren und dergleichen integriert hatte. Das heißt, jedenfalls hat es mir immer wieder Freude gemacht und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Dinge, die ich jungen Leuten sage, ist, du musst immer wieder aus der Komfortzone herausgehen, damit du tolle Erfolge realisieren kannst und neue Dinge tun.
Das ist so, aber meistens gar nicht so leicht umzusetzen, wie man sagen kann.
Ja, das stimmt.
War das bei Palfinger sozusagen die erste geschäftsführende Rolle?
War es bei Palfinger die erste geschäftsführende Rolle? Neben wichtigen Rollen im Familienunternehmen war die geschäftsführende Rolle in der Beratung Mitglied der Geschäftsleitung bei Eddie Körne schon, aber mit natürlich einem anderen Fokus, einer anderen Verantwortung und Balfinger war, sage ich, die erste Geschäftsführungsrolle mit 35.
Okay, und als du mal gestartet bist, nach dem Studium oder auch vorher schon, oder wann hast du für dich so begriffen, dass du Geschäftsführer auch mal werden willst? Du sagst ja, du warst auch in einem Familienunternehmen.
Ja, das ist vielleicht eine lustige Anekdote. Mein Großvater hat eben die Firma Schecke gegründet gehabt und mit 13 habe ich beschlossen, dass ich so leben will wie mein Großvater. Das heißt, es ist eigentlich eine Entscheidung für einen Lebensstil, sage ich einmal. Das versuche ich auch meinen Kindern weiterzugeben. Das heißt, du entscheidest ein bisschen, in welchen Rahmen du dich bewegen willst, indem du dorthin gehst. Der Rahmen ist dann gesetzt und dann musst du schauen, dass du in dem Rahmen, sage ich mal, das Möglichste tust. Also ich habe sehr früh gesagt, dass ich unternehmerisch, geschäftsführend tätig sein will, bevor ich überhaupt studieren gegangen bin.
Okay. Und was hat dir so gefallen an dem Lifestyle von deinem Großvater?
Ich finde, er hat gut gelebt. Er hat in Österreich damals ein Unternehmen aufgebaut, das der Marktführer war. Und es hat viele interessante Diskussionen und Entscheidungen gegeben letztlich.
Okay, und da warst du dann auch immer so ein bisschen mit dabei, hast du es mitgekriegt oder wie?
Am Anfang weniger, also wie ich jünger war, habe ich vielleicht mehr den Lifestyle, dass er sich Dinge leisten konnte, die ein anderer sich nicht leisten konnte, okay, interessant gefunden habe. Später war es dann so, dass er herangeführt wurde, was heißt da mit Mittelstandsunternehmen, wir haben da 360 Mitarbeiter gehabt, 100 Millionen Euro Umsatz, ist ein Großhandelsbetrieb gewesen, Österreich flächendeckend, das haben wir aber dann verkauft, auch bewusst und mit meiner Entscheidung letztlich auch das zu verkaufen.
Okay. Und dann hast du aber nicht gesagt, so jetzt ich gründe jetzt auch direkt was und werde selber so, weiß ich nicht, nochmal Unternehmer von null oder so, sondern du bist dann schon in dem Beratungstrack und hast dann auch so ein bisschen die Corporate-Karriere natürlich auch gemacht, oder?
Die Beratung war für mich, dass ich gesagt habe, da kriege ich unterschiedliche Industrien mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen immer wieder mit. Werde gechallenged von sehr senioren Persönlichkeiten, sage ich jetzt einmal, und C-Levels, ja,
klar,
wo du deine Präsentation abliefern musst.
Klar.
Auch dein Geld, was du täglich dann verbrauchst, vertreten musst, was auch relativ hoch war. Das hat aber gut gewirkt und nach einer Zeit war es so, dass du mehr in die Sales-Funktion kommst, wo ich gesagt habe, ich trage keine Verantwortung mehr für die Umsetzung, für die Execution und bin dann eben zu Ballfinger gegangen.
Okay, alles klar. Ja, also super spannender Werdegang. Ich habe mir auch in der Recherche notiert, du warst auch mal CEO von einer Privatklinik.
Ja, das stimmt. Ich habe immer wieder zwei, dreimal in meinem Leben gehabt, die Idee, in einem anderen Bereich tätig zu sein. Warum? Weil es einfach interessant ist, in einem Gesundheitswesen, das unglaublich ja, vom gesamtwirtschaftlichen Faktor hoch ist, riesig ist, viele Beschäftigte hier zu verstehen, wie effizient sie ist, wie läuft ein Geschäftsmodell. Und ich hatte damals die Möglichkeit, auch auf Anfrage, hier ein paar Jahre kaufmännisch, natürlich nicht ärztlich, aber sozusagen die Ertragslage der Privatklinik zu verbessern, um Ausbauten, Neubauten, Investitionen und dergleichen für die Zukunft sicherzustellen, was gut gelungen ist.
Okay, ja, auf jeden Fall auch interessanter Teil. Was würdest du sagen, ist denn eine gute Ausbildung, um Geschäftsführer zu werden? Also was ist denn so das Geschäftsführer einmal eins oder so oder was muss man machen, damit man das mal schafft?
Ja, also die Hauptbasis ist, und das ist ganz wichtig, ist das kaufmännische Verständnis. Das heißt, ich muss Bilanzen lesen können, ich muss eine gute, grundlegende betriebswirtschaftliche Ausbildung haben. Wenn man sich da eher drumherum drückt, wird es schwierig, dass man das gesamthafte Unternehmen versteht, auch wenn die Zahlen im Nachhinein geschrieben werden. Aber das Verständnis dafür und die Hebel zu verstehen, Cashflows zu verstehen und dergleichen, das ist, glaube ich, das Einmaleins und das ist sehr wichtig.
Okay. Und gibt es sonst noch irgendwelche Sachen, die man vielleicht also entweder entwickeln muss oder halt schon haben muss? Es gibt ja so ein paar Sachen, da streiten die Leute, zum Beispiel Empathie, da sagt man, das kann man nicht lernen, das hat man. Und manche sagen doch, das kann man schon lernen. Gibt es da noch irgendwas, so Charaktereigenschaften, Persönlichkeitseigenschaften?
Da würde man sagen, man kann schon zuhören lernen. Und wenn dann Mitarbeiter sagen, ja, du kannst ein bisschen öfters zuhören, das gilt für mich auch, nehme ich mich selbst bei der Nase, dann schreibe ich mir das wieder hin, dass man mehr zuhört. Dadurch kann man auch empathischer sein und wirken. Möglicherweise ist Empathie für Personen auch sehr unterschiedlich, je nachdem, ob einem die Person sympathisch ist oder nicht. Kann man leichter oder schwieriger. Ja. People-Manager zu sein oder nicht, das ist sicher Diskussion, da kann ich jetzt wenig dazu sagen. Ich arbeite mit vielen Personen sehr gerne zusammen oft, aber mit manchen auch wieder nicht. Also das wird sich auch sehr in einer Normalverteilung auch wiederfinden.
Okay. Ja, bevor wir jetzt gleich zu deinen, sag ich mal so, Erfolgsrezepten oder Best Practices einfach, hast du das, was für dich gut funktioniert im C-Level, kommen, wenn du jetzt so auf die Karriere, weil wir die gerade durchgegangen sind, zurückschaust, würdest du irgendwas nochmal anders machen oder gibt es irgendwas, was du besonders empfehlen würdest?
Ja, nochmal kurz überlegen, aber eines, wie ich jünger war, hätte ich früher in die Welt hinausgehen sollen.
Okay.
Also wirklich weg aus Europa. Ich hatte doch mehrfach die Chance nach Südamerika, Nordamerika, Russland oder auch Asien zu gehen. Und das haben wir nicht gemacht. Das würde ich jedem empfehlen, auf eine bestimmte Zeit einfach in eine Area zu gehen, eine, die nicht nur Vertrieb ist, sondern auch wertschöpfend ist mit angelagerter Produktion und dergleichen. Und das Zweite ist, ich habe meinem inneren Drang, wieder eine, etwas Neues zu finden, immer circa nach 4 Jahren, maximal 5 Jahren. Also ich habe schon wesentliche Dinge fertiggestellt. Es ist nicht so, dass ich es halb fertig hinterlassen habe. Mhm. Aber vielleicht wäre es gut gewesen, da oder dort vielleicht 2, 3 Jahre länger zu bleiben.
Dann sieht man die Ernte ja auch noch ein bisschen mehr.
Mehr, genau.
Okay, ja, interessant auf jeden Fall. Gab es irgendwie so Momente, wo du so gemerkt hast, so also außer als du 13 warst, wo du gesagt hast, ah, das ist das genau das Richtige für mich oder irgendwie so einen prägnanten Meilenstein oder irgendwelche Personen, wo du sagst, da erinnerst du dich heute noch dran?
Ja, wenn man mit einem CEO, der mich sehr beeindruckt hat, von einer großen österreichischen Braubeteiligungs-AG, die dann an Heineken verkauft wurde, gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, wie das da ist. Und er hat gesagt, es ist so wie auf einem Motorrad fahren und die Balance zu halten. Es ziehen alle an dir und du musst einfach die Balance halten. Das war sehr beeindruckend für mich, weil ich immer glaubt, immer gedacht, er erzählt mir ganz was anderes darüber. Also Balance, Equilibrium zu erhalten zwischen unterschiedlichen Interessen ist sozusagen auf einer höheren Ebene auch wichtig. Das heißt, du kannst sehr viel Gas geben, aber da muss man aufpassen, dass man nicht andere verliert. Das heißt, das ist oft Gas geben und gleichzeitig etwas bremsen da und dort. Stabilität im Fortschreiten von Unternehmen über Zeitdauer von mehreren Jahren ist es also ein Balanceakt etwas und muss einfach alle Interessen integrieren. Das war so ein bisschen.
Okay, finde ich spannend. Punkt, sehr gut, ja. Gab es sonst irgendwie so Mentoren oder Personen? Hast du das immer, also war das immer so ein Teil davon, dass du gesagt hast, du hast ja auch immer irgendwie Leute gesucht, die vielleicht irgendwie einen Schritt weiter sind oder die dich da beraten können oder die dir helfen können, zum nächsten zu kommen oder war das nicht so ein Thema?
Nein, es ist vielleicht eine gute Sache. Es hat mir unlängst jemand gesagt, wenn du immer der Intelligenteste im Raum bist, dann wirst du nichts lernen. Also such dir Räume, wo du auch Leute hast, von denen du lernen kannst. Ja. Ich glaube, wenn man das nicht vergisst, dass man sicher nie ausgelernt hat, dass man sicher immer neue Erfahrungen machen kann, dann ist das was man einfach beherzigen muss und auch sich das suchen muss ja, und wiederfinden.
Ja, absolut. Das ist so. Ja, dann schauen wir mal auf deine, jetzt sind ja schon viele Anekdoten und viele Tipps auch schon gefallen, wir wollen es jetzt nicht wiederholen, aber natürlich gucken wir mal so ein bisschen, wie überlebt man im C-Level, also was sind deine Erfolgsstrategien, wenn du so durch deinen Tag durchgehst, gibt es irgendwas, wo du sagst so, hey, das sind Routinen oder das sind meine Rezepte, ja.
Ich würde mal sagen, also überleben will ich nicht nur, sondern ich will ja auch leben. Ja, das ist einmal so, das ist ja Überleben. Ich glaube, um es zu wiederholen, gut zuhören den Leuten, die da wirklich wichtige Dinge sagen, das heraushören, was relevant ist, weil du das Ohr, sage ich jetzt einmal, den richtigen Leuten zuwenden, allen Mitarbeitern zuhören, auf allen Ebenen zuhören und daher auch die Präsenz in den Standorten ist für mich sehr wichtig, international. Das Reisen, wenn ich das 5. oder 6. Mal in Baoying mitten in China bin, ist der Thrilling-Faktor relativ gering, aber das Gespräch wieder suchen und wieder machen. Wir haben da auch ein Setting gemacht, Lunch with the CEO, wo die Mitarbeiter mich fragen können und dadurch lerne ich sehr viel. Das Zweite ist sicherlich, man darf vor bestimmten Entscheidungen nicht zurückschrecken und nicht aufschieben. Procrastination ist für ein C-Level schlecht. Ja. Das heißt nicht, dass man schnell schießt, aber sozusagen gute Entscheidungen sukzessive umsetzen und nicht aufschieben, ist sicher ein zweiter ganz wichtiger Faktor. Ja, und letztlich, da komme ich wieder auf das zurück, du musst dich auch als CEO immer wieder vorangehen und aus, vielleicht aus deiner Komfortzone, auch wenn es für alle anderen so wirkt, als würdest du komplett komfortabel sein, musst einfach auch gemeinsam mit den Teams neue Wege beschreiten und die sind auch immer wieder außerhalb der Komfortzone, die man selbst beschritten hat bis jetzt.
Ja, ja, finde ich sehr gut. Also gerade so dieses Thema Entscheidungen, das ist ja was, wir haben ja jetzt, es gibt sogar ein Wort dafür, man hat so viel Auswahlmöglichkeit heutzutage, dass man sich nicht mehr entscheiden kann, Paradox of Choice. Sprich, das fängt schon damit an, dass man nicht mehr weiß, was man abend essen soll, dass man, oder was man sich an Aktivitäten in der Freizeit macht oder wie auch immer. Siehst du das auch so, dass es immer schwieriger wird, Entscheidungen zu treffen, aufgrund der Auswahl und natürlich auch aufgrund der Umstände und des schnellen Wandels, und dass das auf jeden Fall eine Kernkompetenz ist, die man, sagen wir mal, wenn man jetzt auf C-Level 20, 30 plus guckt, die man haben sollte oder entwickeln sollte, dass man gerne Entscheidungen trifft.
Ich glaube, man muss also auf C-Level nicht gerne Entscheidungen zu treffen, da muss man halt in der Verwaltung fortschreiben. Es gibt sicher Bereiche, wo man auch wo die frühere Aussage, eine nicht entschiedene Entscheidung ist auch eine gute Sache, möglicherweise. Ja. Aber also meine Meinung ist, dass die richtigen Entscheidungen zu treffen sind, zeitnah und zeitgerecht. Dass die Freiheitsgrade, wie habe ich das früher immer genannt, massiv gestiegen sind. Das ist ein Faktum. Wir grenzen uns aber selbst dadurch ein, indem wir sehr viel, sage ich mal, soziale Medien und dergleichen konsumieren. Da habe ich für mich entschieden, dass ich keine Tageszeitungen lese.
Interessant.
Schon vor vielen Jahren lese nur ausgewählte Lektüre und Bücher oder höre mir Audiobooks an, höre ich sehr gern Audiobooks. Und gehe lieber in ein Museum oder schaue mir Ausstellungen an, das inspiriert mich mehr, als der Tagesflug der Manipulation ausgesetzt zu sein. Dadurch sind die Entscheidungen, ob das so viele mehr sind, bin ich mir nicht sicher.
Okay. Hast du tagsüber irgendwelche festen Rituale, morgens, mittags, abends irgendwas?
Ja, also in der Früh schaue ich, dass ich Sport betreibe.
Okay.
Ja, wenn dann. Am Abend bin ich meistens ausgelaugt und zu müde, also das ist eher der Früh.
Ja.
Der frühe Vogel fängt den Wurm. Ich stehe gern früh auf, eher als spät ins Bett zu gehen. Das heißt, früh ist ja zwischen 6 und 7, ja, nicht um 5, aber zwischen 6 und 7. Und dann die Früh in Ruhe zu genießen, gegebenenfalls im Grün draußen zu sein, das hilft.
Ja.
Normales Ritual ist, dass ich in der Früh zuerst Blocker drinnen habe, dass ich meine Dinge machen kann und dass ich in einem 8 Uhr mit Meetings anfange, außer es ist erforderlich. Also ich beginne, sage ich mal, den Tag mit den Dingen, die wichtig und nicht dringlich sind möglicherweise, weil ich dann die Ruhe habe, dann kommen die dringlich wichtigen Dinge dann und dann kommen ständig die Meetings. Und bei den Meetings versuche ich auch, dass die Meetings, die man jetzt nach einiger Zeit aufsetzt und besser kennt, die Agenda entscheidungsorientiert einfach sind.
Okay. Also bist du jemand, der schon eher ein routinierter Mensch ist, sozusagen? Also mit fester Morgen und fester Abend oder sowas in der Art?
Ja, ich gehe relativ bald schlafen. Also vor 23 Uhr. Das ist eine ziemlich feste Entscheidung. Es gibt Ausnahmen natürlich. Und Routinen am Wochenende sind, dass ich koche, ja, das Schneiden und Misoplatte Präparé, also die Basis vorzubereiten fürs Kochen, gibt mir Ruhe und Gelassenheit. Und ja, die Grundroutine in der Woche ist, dass ich 3 bis 5 Mal mich sportlich betätige, egal was. Selbst wenn man nur in den Wald spazieren geht.
Okay. Aber hast du sonst irgendwelche Sportarten, die besonders oder?
Ja, ich habe jetzt vor ein paar Monaten zu Boxen begonnen.
Ja, interessant.
Und das klingt jetzt wild. Das Boxtraining ist sehr intensiv. Eine Stunde kann sehr, sehr gut deinen Kopf nicht beschlagen lassen. Ja. So, also ich gehe nur das Training, aber das entleert den Kopf sehr gut und das vor der Arbeit ist auch gut. Dann ist man sehr entspannt, hat den Adrenalin Ausschüttung schon einmal hinter sich. Mhm. Viele andere Routinen habe ich nicht. Lieber wenige, aber die dafür wirklich einhalten.
Okay,
sehr gut. Also Schlaf, körperliches Training und beim Essen muss man auch gesund und positiv essen, was auch immer das für jemanden ist.
Ja, ja.
Zum Beispiel Fasten, 16-8, wir haben am Anfang drüber gesprochen,
genau.
Gehört dazu, dass man eine Mobilisierung und eine Energetisierung selbst aktiviert.
Ja, ist interessant. Die Lektionen hier, auch die wir im Podcast sozusagen genannt werden, die klingen immer sehr einfach, aber es dauert dann trotzdem irgendwie ein Leben lang, sie zu beherrschen oder umzusetzen. Aber das ist ja das Schöne, die richtig guten Sachen sind eigentlich alle immer simpel in der Natur. Ich habe noch drei Fragen, dann sind wir schon so fast, sage ich mal, am Ende. Die erste Frage ist, was würdest du denn jemanden stellen oder anders gefragt, was habe ich vergessen, dich vielleicht zu fragen, wenn du jede Woche mit C-Level reden könntest? Hättest du da irgendwas, was du immer fragen würdest?
Ja, ich sage dir die Frage, dafür gebe ich dir keine Antwort.
Ja, okay, ja? Gut, stelle ich sie demnächst.
Also das, was ich immer gerne gefragt habe, beziehungsweise was ich von einem PE-Funding-Partner einmal gelernt habe, war zu fragen, welche Fehler man gemacht hat,
okay,
und was man daraus gelernt hat. Mhm. Das stelle ich auch gerne Kandidaten, die sich bei uns bewerben.
Ja.
Welche Fehler ich gemacht habe, das erzähle ich dann gerne mal bei einem Bier oder einem Kaffee.
Ja, perfekt.
Fest steht, dass wenn du keine Fehler machst, ja, und diese nicht reflektierst, dass du wahrscheinlich immer in deiner Komfortzone bist und nicht rausgegangen bist und daher keine neuen Techniken, Methodiken, neuen Erfolgsmöglichkeiten abschöpfst oder realisierst, die du vorher nicht probiert hast.
Ja, sehr gut. Die nehme ich auf jeden Fall jetzt immer mal bei Gelegenheit mit in die nächsten Podcasts. Was würdest du denn machen, wenn man die Geschäftswelt ausschließen würde bei dir? Also du dürftest nicht im Business tätig sein, dann hättest du dann irgendeine andere Passion finden müssen.
Ja, also ich habe, nachdem ich entschieden habe, dass ich eigentlich Wirtschaft studieren möchte, wollte ich auch auf die Kunstakademie gehen.
Okay.
Und ich wäre kein Maler geworden, sondern ich wäre ein Steinbildhauer geworden. Also mich hat Bildhauerei interessiert. Und ich habe vor 7 Jahren, leider ist der Steinmetz verstorben mittlerweile, aber bin ich ja circa ein Jahr in die Lehre gegangen. Also das heißt, jeden Sonntag war ich bei einem Steinmetz, der mir die Grundlagen von Steinbildhauerei, also manueller, nur mit Meißel und Hammer, nicht nur gelernt hat, sondern so weit, dass ich jetzt also Figur die eine oder andere gemacht habe. Das heißt, wenn ich jetzt Wirtschaft nicht mehr machen könnte oder dergleichen und sonst nichts zum Leben brauche, was noch relevant ist, und ich könnte, dann wäre ich wahrscheinlich Steinbildhauer und Künstler.
Wann hast du das gemacht, immer sonntags?
Sonntagvormittag.
Wie lange ist das her oder wann hast du das gemacht jetzt?
Das ist jetzt 7 Jahre her und 1,5 Jahre lang.
Ist ja interessant, habe ich auch noch nie gehört. Aber jetzt, du bist der Erste, den ich kenne, der das kann, wenn ich meine Figur
Von Können kann man nicht sprechen, sonst würde ich es ja vielleicht wechseln.
Ja, okay, alles klar.
Aber es funktioniert.
Ja. Nicht schlecht.
Es
nicht
ist
schlecht.
Einfach, aber ich habe mich grundlegend für einen existenziell einfacheren und sichereren Weg entschieden.
Okay.
Denn die Künstler, die schätze ich sehr, wer dieses Risiko nimmt im Leben, sich der Kunst zu verschreiben, der hat große Achtung verdient.
Immer. Okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Gut, dann letzte Frage. Hast du irgendwelche Thesen für die Zukunft? Wir setzen ja jetzt so einen Punkt in der Zeit mit dem Podcast, kann man jetzt in 5 Jahren wieder reinhören und dann ist bestimmt alles anders, als man sich das gedacht hat, aber irgendwelche Thesen für die Zukunft?
Ja, ist eine sehr, sage ich jetzt einmal, unkonkrete Frage. Für welche Zukunft? Ja? Also für die Zukunft der Erde oder für die Menschheit? Für die Menschheit sehe ich, dass schwierige Zeiten herankommen.
Ja, okay.
Ja, wahrscheinlich ist die Zukunft, bist mehr interessiert an der Menschheit, aber ich glaube, wir behandeln unsere Erde seit Generationen nicht so gut, ja, wenn wir es nicht wirklich besser machen, das spreche ich jetzt wieder für die Aster und für die Energiewende, dann werden wir wahrscheinlich nicht nur, so wie wir es schon sind, ist schon schwierig miteinander, aber dadurch, dass wir unsere Erde sehr schlecht behandeln, wird die Menschheit am Fortschreiten gehindert werden. Ja? Mhm. Und zwar, da ist auch die Frage, ob die Menschheit qualitativ wirklich sehr fortschreitet. Mhm. Quantitativ jedenfalls. Wir haben auch Messkriterien. Mhm. Die Frage ist, ob die Zufriedenheit der Menschheit in Summe steigt oder sinkt. Gibt ja auch über mal ein, zwei Jahre über das Glück der Menschheit und die Glücksforschung ein bisschen gelesen. Die glücklichsten Menschen sind die auf die Philippinen, die Muscheln tauschen. Ah, ja. Und es ist in mehreren Studien erwiesen. Mhm. Daher ist eigentlich die Frage, was wir uns da so wünschen. Fakt für mich ist, also die These für die Zukunft, die Erde wird überleben, ob es die Menschheit macht, bin ich mir nicht sicher.
Sehr gut. Du, danke für die Offenheit, danke für die Fragen und schön, dass du dabei bist. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, danke für die Fragen, die waren sehr, sehr fordernd und fördernd, einmal das zu reflektieren und danke dir dafür, dass wir da das Gespräch geführt haben.
Super. Ja, ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuhörenden. Also wer jetzt noch dabei ist und mich jetzt noch hört, der hat bis zum Schluss durchgehört. Herzlichen Dank. Wir freuen uns immer über Feedback. Also wenn ihr unten im Podcast ein bisschen runterscrollt, kommen irgendwo die LinkedIn-Profile von Karl und mir. Da könnt ihr auf uns zugehen. Natürlich auch die Webseiten zu Asta und zu Atreus. Dann könnt ihr uns dort auch finden. Und wenn ihr was habt, freuen wir uns immer natürlich auch über Kritik. Ja, das ist ganz klar. Ich baue die Sachen dann natürlich auch ein, versuche das Format immer weiterzuentwickeln. Also wenn ihr Ideen habt für die Zukunft, freue ich mich. Und das Ganze ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Das heißt, ich bin einmal natürlich der Host hier bei Behind the Sea und darf jede Woche C-Level-Manager und Managerinnen interviewen, aber mache auch Interim-Management für Atreus als Direktor. Also kommt gerne auf mich zu. Wenn ihr interimistische Herausforderungen habt im Management, das kann Programmmanagement sein, aber auch Linienmanagement, gerade so vorübergehende Themen wie zum Beispiel mal ein M&A-Projekt, eine Systemeinführung, ein Umbau einer Abteilung, Einführung von Controlling etc. Da sind wir sehr gut, haben einen sehr qualifizierten Talentpool. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Gespräch. Vielleicht findet man ja auch interne Lösungen oder im eigenen Netzwerk. Und wenn nicht, dann können wir sicherlich helfen. Karl, bis zum nächsten Gespräch. Ich freue mich und dir noch einen schönen Tag.
Danke dir auch, einen schönen Tag.